Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grave. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Vierter Teil.
Vollkommenes Glück kommt selbst in der Erinnerung nicht häufig vor. Obwohl der Abend bei den Coles Emma am nächsten Tag viele angenehme Gedanken gewährte, verursachten doch zwei Dinge ihr ein leichtes Unbehagen. Sie fragte sich, ob sie nicht die weibliche Solidarität dadurch verletzt hatte, dass sie Frank Churchill in ihren Verdacht über Jane Fairfax Empfindungen eingeweiht hatte. Auch der zweite Anlass zum Bedauern bezog sich auf Jane Fairfax. Und hier gab es keinen Zweifel. Sie bedauerte ehrlich und rückhaltlos die Unterlegenheit ihres eigenen Spiels und Gesangs.
Ich müsste mehr üben. Oh, wenn ich nur halb so schön spielen könnte wie Sie und Miss Fairfax.
Nennen Sie uns nicht in einem Atemzug, Harriet. Mein Spiel unterscheidet sich von Jane Fairfax' Spiel wie die Lampe vom Sonnenschein.
Du liebe Güte, ich finde, Sie spielen besser. Ich finde, Sie spielen mindestens so gut wie Sie. Ich würde Ihnen viel lieber zuhören. Alle haben gestern Abend gesagt, wie gut Sie gespielt haben.
Meine liebe Miss Woodhouse, ich bin nur schnell herübergelaufen, um Sie um den Gefallen zu bitten, ein Weilchen zu uns zu kommen und uns Ihre Meinung über das neue Klavier zu sagen, Sie und Miss Smith.
Ich hoffe, es geht Mrs. Bates und Miss Fairfax.
Sehr gut, ich bin Ihnen sehr verbunden. Meiner Mutter geht es glänzend und Jane hat sich gestern Abend keine Erkältung geholt. Aber ja, gehen Sie ruhig rüber. Es wäre interessant, Miss Woodhouses Meinung über das Instrument zu hören, sagt Mr. Frank Churchill. Aber, sage ich, habe mehr Aussicht auf Erfolg, wenn Sie mitkommen. Oh, sagt er, warten Sie nur eine halbe Minute, bis ich diese Arbeit beendet habe. Dann würden Sie es für möglich halten, Miss Woodhouse, da sitzt er nicht wahr, auf die liebenswürdigste Art der Welt und repariert meiner Mutter den Brillenbügel. Der Bügel, nicht wahr, ist heute Morgen abgegangen. Zu liebenswürdig von ihm.
Wenn Sie besonders nett sind, Miss Fairfax, spielen Sie einen der Walzer, die wir gestern Abend getanzt haben. Ich möchte sie noch einmal nacherleben. Ihnen haben sie nicht so viel Freude gemacht wie mir. Sie sahen die ganze Zeit müde aus. Ich glaube, Sie waren ganz froh, dass wir nicht länger getanzt haben. Aber ich hätte alles Mögliche. Ich hätte Gott weiß was für eine weitere halbe Stunde gegeben. Welche Seligkeit, eine Melodie wieder zu hören, die einen glücklich gemacht hat. Wenn ich nicht irre, wurde sie auch in Weymouth getanzt. Klavieretüden von Kramer. Ah, und hier, ein neues Album mit irischen Melodien. Das liegt bei dem Geber natürlich nah. All dies wurde zusammen mit dem Instrument geschickt. Sehr aufmerksam von Oberst Campbell, finden Sie nicht? Diese Aufmerksamkeit zeigt, dass das Geschenk von Herzen kommt. Nichts Übereiltes, nichts Halbes. Nur wahre Zuneigung kann das getan haben.
Ihre Anspielungen sind zu deutlich. Sie muss sie verstehen.
Ich hoffe sehr. Sie soll sie verstehen. Ich schäme mich nicht im Geringsten für meine Hintergedanken.
Aber ich schäme mich ein bisschen. Und es wäre mir lieber, wenn mir der Gedanke gar nicht gekommen wäre.
Ich bin sehr froh darüber, dass Sie mir davon erzählt haben. Jetzt habe ich den Schlüssel zu all Ihren Verlegenheiten und Eigenarten. Sie soll sich ruhig schämen. Das gehört dazu, wenn man einen Fehltritt macht.
Haben Sie nicht bemerkt, wie sie errötet? Ich glaube, sie fängt schon an, sich zu schämen.
Ich kann nicht viel davon sehen. In diesem Augenblick spielt sie Robin Adair, sein Lieblingslied.
Liebe Jane, wie geschickt Mr. Churchill ist. Meine Brille ist wieder wie neu. Miss Woodhouse, sehen Sie mal. Och, ich bin Ihnen ja so dankbar, lieber Mr. Churchill.
Man kann auch leben, ohne zu tanzen. Es hat Fälle von jungen Leuten gegeben, die monatelang an keinem einzigen Ball teilgenommen haben, ohne wesentlichen Schaden an Leib und Seele zu nehmen. Aber wenn man das Vergnügen herumzuwirbeln einmal entdeckt hat, muss es sich schon um schwerfällige Leute handeln, wenn sie nicht nach mehr verlangen. Frank Churchill hatte einmal in Highbury getanzt und er sehnte sich nach mehr. Auch Emma lag daran, den Leuten noch einmal vorzuführen, wie reizend Mr. Frank Churchill und Miss Woodhouse tanzten. Sich einem Vergnügen hinzugeben, bei dem sie den Vergleich mit Jane Fairfax nicht zu scheuen brauchte.
oder einfach nur zu tanzen, ohne Hintergedanken.
Ich habe einen Vorschlag zu machen. Eine Idee meines Vaters, die nur auf ihre Zustimmung wartet, um verwirklicht zu werden. Darf ich um ihre Hand für die ersten beiden Tänze des geplanten kleinen Balles bitten? Mrs. Weston hat keine Einwände, vorausgesetzt, Sie sind einverstanden.
Es ist ein Vorschlag, gegen den niemand etwas einwenden kann, wenn Mr. und Mrs. Weston nicht dagegen sind. Ich finde ihn bewundernswert. Und wenn es nach mir geht, bin ich mit großem Vergnügen dabei.
Er hat sie aufgefordert, meine Liebe. Ich wusste es.
Ist sie nicht bildschön, meine Liebe Emma, wenn sie so strahlt?
Also schön, wenn die Westons es für angebracht halten, sich wegen ein paar Stunden lärmender Unterhaltung diese ganze Mühe zu machen, kann ich nichts dagegen sagen. Ja, ich muss natürlich kommen. Ich kann nicht ablehnen. Und ich werde möglichst versuchen, wach zu bleiben. Wie kann man nur daran Spaß haben, beim Tanzen zuzusehen? Ich nicht. Ich begreife nicht, was man daran findet.
Vielen Dank, sehr galant. Wenigstens auch für Miss Fairfax kein Kompliment.
Aber ach, bald gab es keinen Anlass mehr, sich über Mr. Knightley zu ärgern. Von Mr. Churchill kam ein Brief, der auf die sofortige Rückkehr seines Neffen drang. Es ging Mrs. Churchill nicht gut. So wenig gut, dass sie ihn nicht entbehren konnte. Er musste innerhalb weniger Stunden aufbrechen, ohne sich über seine Verstimmung wenigstens durch die ernste Besorgnis um seine Tante hinwegtrösten zu können. Er kannte ihre Krankheiten. Sie traten nur auf, wenn es ihr gelegen kam.
Wir müssen uns also unseren armen Ball ganz aus dem Kopf schlagen?
Von allen furchtbaren Dingen ist Abschied nehmen das Schlimmste.
Sie kommen doch wieder. Dies wird doch nicht der einzige Besuch in Randalls bleiben.
Ja. Aber die Ungewissheit, wann ich wiederkommen kann. Ich werde es mit aller Macht versuchen. Es wird mein einziger Gedanke und meine einzige Sorge sein.
Und Sie müssen wirklich schon heute Vormittag fort?
Ja. Mein Vater will mich hier abholen. Ich fürchte fast, er wird jede Minute kommen.
Haben Sie nicht einmal 5 Minuten für Ihre Freunde Miss Bates und Miss Fairfax übrig? Wie schade. Miss Bates' wacher, scharfsinniger Verstand hätte Sie sicher aufgerichtet.
Ich bin schon dort gewesen. Sie ist eine Frau, über die man lachen mag, über die man lachen muss, aber die man auf keinen Fall verletzen möchte. Da war es schon besser, also den Besuch zu machen. Kurz und gut, vielleicht Miss Woodhouse. Ich glaube, Sie können wohl kaum ganz ohne Verdacht sein.
Er sah sie an, als wolle er ihre Gedanken lesen. Sie wusste kaum, was sie sagen sollte. Es klang wie die Ankündigung einer sehr ernsten Erklärung, die sie nicht hören wollte.
Sie haben ganz recht. Da war es ganz natürlich, den Besuch zu machen.
Er schwieg. Er sah sie an. Wahrscheinlich dachte er über das nach, was sie gesagt hatte, und versuchte, ihre Reaktion zu deuten. Sie konnte nicht sehr ermutigend geklungen haben.
Immerhin, dass ich meine ganze übrige freie Zeit in Hartfield verbringen konnte, bedeutet viel für mich. Meine Zuneigung zu Hartfield ist sehr groß.
Er war verliebter in sie, als Emma bisher angenommen hatte. Und wer weiß, wie die Unterhaltung geendet hätte, wenn nicht sein Vater erschienen wäre. Mr. Woodhouse folgte bald und er musste sich nun zusammennehmen. Ein freundliches Händeschütteln, ein ernstes Auf Wiedersehen und bald hatte sich die Tür hinter Frank Churchill geschlossen.
Wie schade.
Emma tat der Abschied so leid, dass sie Angst zu haben begann, es tue ihr zu leid und sie bedauere es zu sehr.
Traurig.
Es waren sehr glückliche 14 Tage gewesen und trostlos war das Zurücksinken in den Alltag von Highbury. Und um das gute Bild von ihm abzurunden, hatte er ihr auch noch fast erzählt, dass er sie liebe. Die entschiedene Verehrung und die bewusste Auszeichnung, die sie von ihm erfuhr, ließ sich nicht leugnen. Und so meinte sie, dass auch sie ihn, trotz all ihrer früheren Entschlossenheit dagegen, ein bisschen lieben müsse.
Es muss wohl Liebe sein. Dieses Gefühl von Lustlosigkeit, diese Teilnahmslosigkeit, dieser Eindruck, dass alles im Haus öde und fade ist.
Ich muss wohl verliebt sein. Ich wäre das merkwürdigste Geschöpf der Welt, wenn ich es nicht wäre. Einige Wochen lang mindestens. Aber des einen Unglück ist des anderen Glück. Mr. Knightley ist bestimmt froh, muss er nicht zum Ball gehen.
Es tut mir leid, Emma. Nicht für mich, wie du dir denken kannst, aber für dich. Du hast zu wenig Gelegenheit zum Tanzen. Du hast wirklich Pech. Du hast richtig Pech.
Emma gelang es nicht allzu lange, sich zu überzeugen, dass sie selbst unglücklich war.
So charmant er auch sein mag, er hat bestimmt auch viele Fehler.
Wenn sie da saß und malte, dachte sie sich dabei 1000 reizvolle Pläne für den Fortschritt und Abschluss ihrer Beziehung aus. Amüsante Dialoge und geistreiche Briefe. Aber das Ende jeder erträumten Liebeserklärung seinerseits war, dass sie ihn zurückwies. Immer verwandelte sich ihre Liebe bald in Freundschaft. Der Abschied war gefühlvoll und reizend, aber es war immer ein Abschied.
Ich kann nicht so sehr verliebt sein.
Denn trotz ihres bisherigen festen Entschlusses, nie ihren Vater zu verlassen, nie zu heiraten, hätte eine starke Gefühlsbindung doch mehr Überwindung kosten müssen, diesem Entschluss in Zukunft treu zu bleiben.
Ich fürchte fast, er ist zu meinem Glück nicht wirklich unentbehrlich. Umso besser. Ich will mir ja auch gar keine Gefühle einreden, die ich nicht habe. Ich bin gerade verliebt genug, noch mehr täte mir leid. In kurzer Zeit geht es mir sicher wieder ausgezeichnet. Und dann habe ich es hinter mir. Denn man sagt, dass jeder sich einmal in seinem Leben verliebt und ich bin billig davongekommen.
Als Frank Churchills Brief an Mrs. Weston eintraf, durfte auch Emma ihn lesen. Miss Woodhouse kam mehr als einmal darin vor und nie ohne irgendeine angenehme Assoziation. Entweder ein Kompliment an ihren Geschmack oder die Erinnerung an etwas, das sie gesagt hatte. Ganz unten auf der Seite, wo noch Platz war, standen die Worte: Ich hatte, wie Sie wissen, am Dienstag nicht mehr Zeit für Miss Woodhouses hübsche kleine Freundin. Bitten Sie doch bei ihr um Entschuldigung und sagen Sie ihr in meinem Namen Adieu.
Harriet.
Ihr Entschluss, seine Werbung abzulehnen, wurde dadurch noch interessanter, dass sie sich überlegte, wie sie ihn trösten und glücklich machen könne.
Wenn wir aufhören, verliebt zu sein, ist das ein Weg, wie wir zu der unbeschwerten Freundschaft finden können, auf die ich mich schon freue.
Und um Harriets Willen war es angenehm, einen Trost bei der Hand zu haben, denn Mr. Elton würde bald wieder unter ihnen sein.
Harriet, wäre das so unmöglich?
Dass sie sich ihrer Beschäftigung mit Mr. Eltons Hochzeit und ihrem eigenen Kummer so hingeben, Harriet, ist der schwerste Vorwurf, den sie mir machen können. Schlimmer könnte ihre Kritik an dem Fehler, den ich gemacht habe, gar nicht sein. Es war ganz und gar meine Schuld. Ich weiß, ich sage ja nicht, Harriet, dass sie sich um meinetwillen mehr Mühe geben sollen. Aber es wäre mir lieb, wenn sie es um ihretwillen täten. Um dessen Willen, was wichtiger ist als meine Zufriedenheit. Gewöhnung an Selbstbeherrschung, Pflichtbewusstsein, Anstandsgefühl. Bemühen, den Verdacht der anderen zu zerstreuen. Ihre Gesundheit und ihr Ansehen zu wahren und ihre Seelenruhe wiederherzustellen. Mir den Kummer zu ersparen, ist eine durchaus zweitrangige Überlegung. Ich möchte sie vor noch größerem Kummer bewahren. Vielleicht habe ich manchmal sogar gehofft, Harriet würde mir nicht vergessen, was sie mir schuldig. Oder vielmehr, was mir gegenüber rücksichtsvoll wäre.
Sie, die Sie die beste Freundin sind, die ich je hatte. Ich undankbar Ihnen gegenüber. Niemand ist so gut wie Sie. Ich habe niemanden so gern wie Sie. Oh, Miss Woodhouse, wie undankbar ich gewesen bin.
Solche Bekenntnisse, unterstützt von allem, was Blick und Geste dazu tun konnten, gaben Emma das Gefühl, dass sie Harriet nie so gern gehabt und ihre Anhänglichkeit nie so hoch geschätzt hatte.
Diese Herzensgüte, nichts ist anziehender, nichts ist damit vergleichbar. Darin ist mir Harriet weit überlegen.
Liebe Harriet, ich würde dich nicht für das geistreichste, weitsichtigste, klügste weibliche Wesen auf der ganzen Welt eintauschen. Die Gefühlskälte einer Jane Fairfax. Harriet ist 100-mal besser. Und für eine Frau, für die Frau eines vernünftigen Mannes, ist Herzensgüte unschätzbar.
Harriet hatte etwas bei Ford zu besorgen. Emma hielt es für geraten, sie zu begleiten. Es war möglich, dass sie zufällig noch einmal auf die Martins traf und in ihrer gegenwärtigen Verfassung wäre das gefährlich. Während Harriet noch unentschlossen Mousselin musterte und immer wieder ihre Meinung änderte, ging Emma zur Unterhaltung vor die Tür. Viel konnte man vom Verkehr selbst im lebhaftesten Teil von Highbury nicht erwarten. Mr. Perry im Vorüberhasten, Mr. William Cox beim Aufschließen der Bürotür, Mr. Coles Pferde auf dem Rückweg vom täglichen Auslauf oder ein Botenjunge auf einem widerspenstigen Esel waren die aufregendsten Dinge, mit denen zu rechnen war. Und als sie nur den Fleischer mit seinem Tablett, eine sauber gekleidete alte Frau mit einem vollen Korb auf dem Nachhauseweg, zwei um einen Knochen streitende Köter und einen Haufen Kinder betrachtete, die vor den Lebkuchenmännern im kleinen Rundfenster des Bäckerladens herumstanden, wusste sie, dass sie keinen Grund hatte, sich zu beklagen. Und sie genoss die Szene, genoss sie so, dass sie in der Tür stehen blieb. Ein lebhaftes und unbefangenes Gemüt kann sich mit einem bloßen Nichts beschäftigen. Und es gibt nichts, wodurch es nicht unterhalten wird.
Ich habe mich entschuldigt, dass ich ihm und Mrs. Elton zu diesem glücklichen Ereignis keinen Besuch machen kann. Ich habe gesagt, ich hoffe, es im Laufe des Sommers nachzuholen.
Deine Entschuldigung ist bestimmt akzeptiert worden, Papa. Mr. Elton kennt dich doch.
Ja, aber einer jung verheirateten Frau keinen Antrittsbesuch zu machen, ist wirklich unentschuldbar. Da merkt man, was für ein trauriger Invalide ich bin.
Ach. Aber mein lieber Papa, du bist sowieso kein Freund der Ehe. Warum solltest ausgerechnet du einer jung verheirateten Frau einen Besuch machen? Du ermutigst die Leute ja regelrecht zu heiraten, wenn du sie dabei so wichtig nimmst.
Nein, mein Kind. Ich ermutige nie jemanden zum Heiraten. Aber ich möchte es gerade einer jungen Dame gegenüber nicht an gutem Benehmen fehlen lassen.
Nicht aus Neugier, sondern aus Stolz und dem Gefühl für Anstand beschloss Emma, nicht die Letzte zu sein, die ihren Antrittsbesuch machte. Und sie bestand darauf, dass Harriet mitkam, damit sie das Schlimmste so schnell wie möglich hinter sich brachte. Sie konnte das Haus nicht wieder betreten, konnte sich nicht ohne unangenehme Erinnerungen in demselben Zimmer aufhalten, in das sie sich vor 3 Monaten unter dem Vorwand, ihr Schnürband zu reparieren, zurückgezogen hat. Die arme Harriet hielt sich ausgezeichnet und war nur ziemlich blass und schweigsam. Über die Dame konnte Emma sich noch kein sicheres Urteil bilden.
Ich mag sie nicht.
Was Mr. Elton betraf, nein, es war schon immer eine peinliche Angelegenheit, Hochzeitsbesuche zu empfangen. Und ein Mann musste gesellschaftlich schon ungewöhnlich gewandt sein, um sich einer solchen Situation mit Anstand gewachsen zu zeigen. Und wenn sie bedachte, wie besonders unglücklich der arme Mr. Elton dran war, der sich zugleich mit der Frau, die er geheiratet hatte, mit der, die er hatte heiraten wollen und mit der, die er hatte heiraten sollen, im selben Zimmer befand, dann musste sie ihm schon das Recht zugestehen, nicht sonderlich geistreich auszusehen und sich zu sehr zu bemühen, ungezwungen zu erscheinen, um es wirklich zu sein.
Na, Miss Woodhouse, was halten Sie von ihr? Ist sie nicht reizend?
Ja, sehr. Eine nette junge Frau.
Ich finde sie schön, wunderschön.
Recht nett gekleidet. Ja, ein bemerkenswert elegantes Kleid.
Ich wundere mich überhaupt nicht, dass er sich in sie verliebt hat.
Oh nein, das ist kein Wunder. Ein hübsches Vermögen und sie lief ihm gerade über den Weg.
Ich glaube bestimmt, sie ist sehr an ihn verliebt.
Vielleicht. Aber nicht jedermann hat das Glück, die Frau zu heiraten, die ihn am meisten liebt. Vielleicht sehnte sich Miss Hawkins nach einem eigenen Heim und sie hielt dies für das beste Angebot, das sie erwarten konnte.
Sie ist eitel, selbstgefällig, von ihrer eigenen Bedeutung überzeugt. Will glänzen und die Überlegene spielen. Dreist und plump vertraulich. Schlechtes Benehmen. Nicht dumm,
aber ungebildet. Harriet wäre eine bessere Frau für ihn gewesen.
Liebe Miss Woodhouse, jetzt erst beginne ich zu begreifen, wie viele Dinge die Aufmerksamkeit einer verheirateten Frau erfordern. Ich glaube, ich habe heute Morgen eine halbe Stunde mit meiner Haushälterin zugebracht.
Aber alle diese Dinge werden sich bald eingespielt haben.
Na, wir werden ja sehen. Wir waren gerade in Randalls und haben beide zu Hause angetroffen. Sie scheinen ja ganz reizende Leute zu sein. Mrs. Weston war, glaube ich, ihre Erzieherin? Aber sie ist wirklich eine richtige Dame. Und was glauben Sie, wer während unseres Besuchs hereinkam? Knightley! Knightley persönlich! War das nicht ein glücklicher Zufall? Mein Freund Knightley war so oft erwähnt worden, dass ich schon richtig ungeduldig war, ihn kennenzulernen. Und ich muss meinem Caro Sposo die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er sich seines Freundes nicht zu schämen braucht. Knightley ist ganz und gar ein Gentleman. Er gefällt mir ausgezeichnet. Ganz entschieden, finde ich. Ein richtiger Gentleman.
Impertinentes Frauenzimmer. So etwas. Knightley? Hat ihn in ihrem Leben noch nie gesehen und nennt ihn Knightley? Und entdeckt doch tatsächlich, dass er ein Gentleman ist. Und Mrs. Weston. Erstaunt, dass die Frau, die mich erzogen hat, eine Dame ist. So etwas habe ich noch nie erlebt. Sie übertrifft alle Erwartungen. Was würde Frank Churchill sagen, wenn er hier wäre? Wie belustigt er wäre.
Ein zauberhaftes, interessantes Geschöpf. So ruhig und damenhaft, ich bitte Sie, was für ungewöhnliche Gaben sie hat. Ich scheue mich nicht, ihr Klavierspiel außerordentlich zu nennen. Ich verstehe genug von Musik, um ihr ein Urteil erlauben zu können. Och, sie ist unglaublich charmant. Sie werden mich wegen meiner Begeisterung auslachen, aber ich bitte Sie, ich spreche von niemand anderem als von Jane Fairfax. Und ihre Lage ist so dazu angetan, Sympathie zu erwecken. Miss Woodhouse, wir müssen uns anstrengen und etwas für sie tun. Wir müssen sie protegieren. Man darf nicht zulassen, dass solche Gaben im stillen Kämmerlein verkümmern. Ich nehme an, Sie kennen die zauberhaften Zeilen des Dichters. Manch Blume muss verblühen in Einsamkeit und ihren Duft im Wüstensand verströmen. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich bei der zauberhaften Jane Fairfax bewahrheiten.
Arme Jane Fairfax, das hast du nicht verdient. Vielleicht war dein Verhalten Mr. Dixon gegenüber nicht ganz einwandfrei, aber dies ist eine größere Strafe, als dir zukommt. Die Güte und Protektion von Mrs. Elton.
Miss Bates Dankbarkeit für Mrs. Eltons Aufmerksamkeiten gegenüber Jane war ein Musterbeispiel naiver Arglosigkeit und Gutgläubigkeit. Emma sah mit leichtem Amüsement zu. Die Überraschung bestand darin, dass Jane Fairfax diese Aufmerksamkeiten offenbar akzeptierte und sie anscheinend geduldig ertrug.
Erstaunlich.
Sie hörte, sie gehe mit den Eltons spazieren, besuche die Eltons, verbringe ganze Tage bei den Eltons. Das war erstaunlich.
Erstaunlich. Wir können kaum annehmen, dass es ihr im Pfarrhaus gut gefällt, meine liebe Emma. Aber es ist besser, als immer zu Hause zu sitzen. Ihre Tante ist ein guter Mensch, aber ihre ständige Gegenwart muss sehr ermüdend sein. Wir müssen berücksichtigen, wovor Miss Fairfax flieht, bevor wir verurteilen, wohin sie flieht.
Sie haben ganz recht, Mrs. Weston. Miss Fairfax kann Mrs. Elton ebenso richtig einschätzen wie wir alle. Wenn sie die Wahl hätte, mit wem sie umgehen möchte, hätte sie sie bestimmt nicht gewählt. Aber sie empfängt Aufmerksamkeiten von Mrs. Elton, die ihr sonst niemand zukommen lässt.
Emma spürte, dass Mrs. Weston ihr einen kurzen Blick zuwarf. Auch sie war von seiner Direktheit überrascht.
Man muss noch etwas in Erwägung ziehen. Mrs. Elton spricht ja mit Miss Fairfax anders als über sie. Sie können sicher sein, dass Miss Fairfax durch ihre geistige und gesellschaftliche Überlegenheit regelrecht Furcht einflößt und dass Mrs. Elton sie im persönlichen Gespräch mit all der Hochachtung behandelt, die ihr zusteht.
Ich weiß, wie viel Sie von Miss Fairfax halten.
Ja, es ist ja kein Geheimnis, wie viel ich von ihr halte.
Und doch sind Sie sich vielleicht gar nicht darüber im Klaren, wie viel Sie von ihr halten.
Das Ausmaß ihrer Bewunderung könnte sie eines schönen Tages noch selbst überraschen.
Mr. Knightley beschäftigte sich intensiv mit den unteren Knöpfen seiner dicken Ledergamaschen. Und entweder durch die Anstrengung, sie zu schließen, oder aus irgendeinem anderen Grunde, schoss ihm das Blut ins Gesicht.
So, darauf läuft es also hinaus.
Au. Emma spürte, wie Mrs. Weston ihr auf den Fuß trat.
Ich kann dir allerdings versichern, dass es dazu niemals kommen wird. Miss Fairfax würde mich vermutlich gar nicht nehmen, wenn ich sie fragte. Und außerdem bin ich sicher, dass ich sie nie fragen werde.
Nun trat Emma ihrer Freundin mit Nachdruck auf den Fuß.
Oh, eitel sind Sie nicht, Mr. Knightley. Das muss man Ihnen lassen.
Du hast also beschlossen, dass ich Miss Fairfax heiraten soll?
Nein, keineswegs. Sie haben mich fürs Heiratspläne schmieden zu oft ausgeschimpft, als dass ich mir diese Freiheit Ihnen gegenüber herausnehmen würde. Oh nein. Ich habe nicht das geringste Bedürfnis, Sie mit Jane Fairfax oder irgendeiner anderen Jane zu verheiraten. Sie würden nicht mehr vorbeikommen und wir uns nicht mehr so angenehm unterhalten, wenn Sie verheiratet wären.
Jane Fairfax ist eine sehr charmante junge Frau. Aber nicht einmal Jane Fairfax ist vollkommen. Sie hat einen Fehler. Sie hat nicht die Offenheit, die sich ein Mann bei seiner Frau wünscht. Ihre Fähigkeit zu Nachsicht, Geduld und Selbstdisziplin ist bewundernswert, aber ihr fehlt Offenheit. Sie ist reserviert. Und mir gefällt Offenheit besser. Nein, ich habe Jane Fairfax immer mit Bewunderung und Vergnügen betrachtet und mich mit ihr unterhalten. Aber an mehr habe ich nie gedacht.
Emma triumphierte, als er gegangen war.
Na, Mrs. Weston, was sagen Sie nun zu Mr. Knightleys Absicht, Jane Fairfax zu heiraten?
Aber Emma, ich bitte dich, ich behaupte, er ist so mit dem Gedanken beschäftigt, nicht in sie verliebt zu sein, dass es mich nicht wundern würde, wenn er sich schließlich doch in sie verliebt. Aua, schlag mich nicht.
Alle in und um Highbury ließen es sich nicht nehmen, Mr. Elton zu seiner Hochzeit ihre Aufmerksamkeit zu erweisen. Dinner- und Abendgesellschaften wurden für ihn und seine Gattin veranstaltet. Und auch Emma glaubte, sich ohne ein Dinner für die Eltons etwas zu vergeben. Sie durfte hinter den anderen nicht zurückstehen, wenn sie sich nicht hässlichen Verleumdungen aussetzen und kleinlicher Empfindlichkeit verdächtigt werden wollte. Ein Dinner also musste es sein. Über die einzuladenden Gäste brauchte sie nicht lange nachzudenken. Neben den Eltons mussten die Westons und Mr. Knightley dabei sein. Soweit war alles klar. Und es war ebenso unumgänglich, dass die arme kleine Harriet gebeten werden musste, die Achte zu sein. Aber es war Emma durchaus recht, dass Harriet sie bat, ablehnen zu dürfen. Sie konnte nun genau diejenige einladen, die sie sich eigentlich als achten Gast wünschte. Jane Fairfax. Seit ihrem letzten Gespräch mit Mrs. Weston und Mr. Knightley hatte sie wegen Jane Fairfax ein schlechtes Gewissen.
Ich werde mich mehr um sie kümmern als bisher.
Kann man denn nicht ein einziges Mal nach Hartfield kommen, ohne an einem Dinner teilnehmen zu müssen?
John Knightley hatte ausgerechnet für den Tag ihrer Abendgesellschaft sein Kommen angekündigt. Seine Geschäfte erlaubten ihm nicht, den Termin zu verlegen. Emma fürchtete seine schlechte Laune. Alle Einladungen wurden angenommen. Nur Mr. Weston wurde unerwartet nach London gerufen und war gerade an diesem Tag abwesend. Vielleicht stoße er im Laufe des Abends noch zu ihnen, aber auf keinen Fall zum Dinner. Der Tag kam, die Gäste waren pünktlich versammelt und Mr. John Knightley schien von Anfang an darauf aus zu sein, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Anstatt seinen Bruder in eine Fensternische zu ziehen, unterhielt er sich mit Miss Fairfax, die er morgens zufällig getroffen hatte. Mrs. Elton, so vornehm wie Spitzen und Perlen sie machen konnten, sah er nur schweigend an. Offenbar gerade lang genug, um Isabella von ihr berichten zu können.
Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu weit gewagt heute Morgen, Miss Fairfax. Sonst sind Sie doch bestimmt nass geworden. Hoffentlich sind Sie bald umgekehrt.
Ich bin nur zur Post gegangen und war wieder zu Hause, bevor der Regen richtig einsetzte. Das ist meine tägliche Besorgung. Ich hole immer die Briefe ab, wenn ich hier bin. Das spart Mühe und ist eine Gelegenheit, an die Luft zu kommen. Ein Spaziergang vor dem Frühstück tut mir gut.
Aber nicht gerade ein Spaziergang im Regen, nehme ich an.
Nein, aber als ich losging, hat es noch nicht geregnet.
Wenn Sie erst in mein Alter kommen, werden Sie merken, dass es sich nicht lohnt, um eines Briefes willen durch den Regen zu gehen.
Ich glaube gerne, dass Briefe Ihnen wenig bedeuten. Viel weniger als mir. Aber das liegt nicht daran, dass Sie 10 Jahre älter sind als ich. Der Unterschied hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern mit unserem unterschiedlichen Leben. Sie haben alle Ihre Lieben um sich. Ich wahrscheinlich nie wieder. Und daher wird ein Postamt, bis mir Freundschaften nicht mehr wichtig sind, immer genug Anziehungskraft haben, um mich sogar bei noch schlechterem Wetter nach draußen zu locken.
Als einem alten Freund werden Sie mir erlauben, die Hoffnung auszudrücken, Miss Fairfax, dass Sie in 10 Jahren Ihre Lieben ebenso um sich versammelt haben wie ich.
Danke, Sir.
Es war freundlich und ohne jede Absicht zu verletzen gesagt. Durch ein liebenswürdiges Dankeschön sollte es leicht abgetan werden. Aber ihr Erröten, ihre zitternde Lippe und eine Träne in ihrem Auge zeigten, dass es ihr tiefer ging, als das Lachen verriet.
Meine liebe Jane, was muss ich da hören? Im Regen zur Post. Das geht aber nicht. Ich bitte Sie. Sie unglückseliges Geschöpf. Wie konnten Sie so etwas nur tun? Ach, das kommt davon, wenn ich nicht da bin, um auf Sie aufzupassen. Ich werde mit Mr. E. sprechen. Der Mann, der jeden Morgen unsere Briefe abholt, ich habe seinen Namen vergessen, soll sich auch nach Ihren erkundigen und sie Ihnen vorbeibringen.
Sie sind zu liebenswürdig, Mrs. Elton, aber ich kann meinen frühen Spaziergang nicht aufgeben. Ich soll so viel wie möglich an der frischen Luft sein. Irgendwohin muss ich ja gehen und die Post ist wenigstens ein Ziel. Und außerdem ist das Wetter bisher an kaum einem Morgen schlecht gewesen.
Meine liebe Jane, kein Wort mehr davon. Die Sache ist abgemacht. Soweit ich irgendetwas ohne die Zustimmung meines Herrn und Meisters für abgemacht halten kann.
Entschuldigen Sie bitte, ich kann diesem Arrangement unter keinen Umständen zustimmen. Es ist überflüssige Mühe für Ihr Personal. Die Post ist eine wunderbare Einrichtung, nicht wahr, Mr. John Knightley? Wie genau und schnell alles funktioniert. Wenn man bedenkt, wie viel sie zu tun hat und wie gut sie alles tut, ist es wirklich erstaunlich.
Sie ist zweifellos gut organisiert.
Janes Eifer, ihre Briefe selbst zu holen, war Emma nicht entgangen. Sie hatte alles gehört und hätte liebend gern gewusst, ob sich der Weg im Regen heute Morgen gelohnt hatte. Emma fand, sie machte einen glücklicheren Eindruck als sonst. Ihr Teint und ihre Stimmung waren belebter. Sie hätte die eine oder andere Frage über die Geschwindigkeit und die Preise der irischen Post stellen können. Sie hatte sie sogar schon auf der Zunge, aber sie verzichtete darauf. Sie war entschlossen, nicht ein einziges Wort zu äußern, das Jane Fairfax Gefühle verletzen konnte.
Meine liebe Jane, haben Sie sich denn schon nach einer geeigneten Stelle umgesehen? Sie wissen, ich stehe Ihnen jederzeit hilfreich zur Seite. Wir haben ja schon April. Ich mache mir schon Sorgen um Sie.
Ich habe mich noch nicht darum bemüht und ich möchte es auch noch gar nicht.
Och, Kindchen, wir können nicht früh genug anfangen. Sie ahnen ja nicht, wie schwierig es ist, etwas wirklich Passendes zu finden.
Ich es nicht ahnen, meine liebe Mrs. Elton. Wer könnte wohl mehr darüber nachgedacht haben als ich? Oberst Campbell und seine Frau sind Mitte des Jahres wieder in London. Ich werde einige Zeit mit ihnen verbringen. Sie bestehen bestimmt darauf. Danach habe ich nichts dagegen, mich zu verkaufen. Aber ich möchte auf keinen Fall, dass Sie sich in der augenblicklichen Situation die Mühe machen, irgendwelche Erkundigungen anzustellen.
Die Mühe machen? Gewiss doch, ich kenne Ihre Skrupel, aber ich muss Sie doch bitten, meine liebe Jane. Ich werde in 1-2 Tagen an Mrs. Partridge schreiben und ihr strikte Anweisungen geben, sich nach etwas Passendem umzusehen.
Entschuldigen Sie bitte, Madam, aber das ist keineswegs in meinem Sinne. Ich stelle selbst noch keine Erkundigungen an und es wäre mir nicht lieb, wenn meine Freunde es täten. Wenn ich mich erst zu einem Termin entschlossen habe, werde ich auch nicht lange arbeitslos sein. Es gibt in London Stellen, Büros, wo man sich vermitteln lassen kann. Verkaufsbüros. Wenn auch nicht für Menschenfleisch, so doch für menschliche Intelligenz.
Och, Kindchen, Menschenfleisch, wie furchtbar. Ihre Freunde werden sich nicht damit zufrieden geben, dass sie irgendetwas annehmen, was ihnen gerade in den Weg kommt. Eine alltägliche, untergeordnete Stellung in einer Familie, die nicht in den ersten Kreisen verkehrt oder ihnen nicht einen vornehmen Lebensstil bieten kann.
Sie sind zu gütig, aber alles das ist mir ganz gleichgültig. Ich lege keinen Wert darauf, bei Reichen zu leben. Meine Demütigungen wären dann, glaube ich, nur größer. Der Vergleich würde mich nur trauriger machen.
Gute Nachrichten, er kommt. Seht ihr?
Die ganze Gesellschaft hatte sich im Wohnzimmer versammelt, als Mr. Weston unter ihnen erschien. Glücklich und gut gelaunt wie immer, machte er es sich im Kreis der anderen bequem und ging alsbald zu einer Familienangelegenheit über, von der er nicht den geringsten Zweifel hatte, dass sie von allgemeinem Interesse war.
Also, was sagt ihr dazu? Ich habe ja immer gesagt, er wird bald wiederkommen, oder nicht? Meine Liebe, habe ich es nicht immer gesagt und du wolltest mir nicht glauben.
Ach, wie schön. Ich freue mich.
Mrs. Weston war glücklich über die Nachricht und gratulierte ihm herzlich. Emma konnte nicht so ungehemmt reagieren. Sie war zu sehr damit beschäftigt, sich über ihre Gefühle klar zu werden.
Die Monate ab Mai will Mrs. Churchill an einem wärmeren Ort als Anscombe verbringen und kommt nach London, sodass wir das ganze Frühjahr hindurch die angenehme Aussicht auf recht häufige Besuche von Frank haben. Das Frühjahr, genau die Jahreszeit, die man selbst ausgesucht hätte.
Schon ein kurzes, ungestörtes Nachdenken genügte Emma, um sich über ihre Aufregung bei der Nachricht von Frank Churchills Kommen klar zu werden. Sie war bald überzeugt, dass sie sich nicht ihretwegen unbehaglich oder peinlich berührt fühlte, sondern seinetwegen. Ihre eigene Zuneigung zu ihm hatte sich mehr oder minder verflüchtigt. Sie war nicht mehr der Rede wert. Aber wenn die zweimonatige Trennung seine Gefühle für sie nicht abgekühlt hatte, dann kamen gefährliche und unangenehme Situationen auf sie zu.
Es muss mir gelingen, ihn von einem regelrechten Heiratsantrag abzuhalten.
Es dauerte auch gar nicht lange, bis sich ihr die Gelegenheit bot, sich von Frank Churchills Empfindungen ein Urteil zu bilden. Seine Freude über das Wiedersehen war unverkennbar, aber es kam ihr gleich so vor, als ob sich seine Gefühle etwas abgekühlt hätten. Sie beobachtete ihn genau. Es war offensichtlich, dass er weniger verliebt war als seinerzeit. Die Abwesenheit, zusammen mit der Überzeugung, dass seine Gefühle nicht erwidert wurden, hatte diese natürliche und sehr wünschenswerte Wirkung hervorgebracht. Er war in glänzender Laune, so zum Reden und Lachen aufgelegt wie immer, aber eine gewisse innere Erregung war unverkennbar. Er war aufgeregt und verbreitete Rastlosigkeit um sich. Er war lebhaft wie immer, aber heute schien ihm seine Lebhaftigkeit keine Ruhe zu lassen. Er blieb nur eine Viertelstunde und brach überstürzt auf, um noch andere Besuche in Highbury zu machen.
Er fürchtet sich wohl noch vor meiner Macht über ihn und will sich nicht zu lange meinem Einfluss aussetzen.
Die Churchills mieteten in Richmond ein Haus in landschaftlich schöner Lage. Dort war Mrs. Churchill, ein für seine Fachkenntnisse berühmter Arzt, empfohlen worden. Und außerdem hatte sie auch sonst eine Vorliebe für den Ort. Emma erfuhr, dass Frank in den höchsten Tönen von dieser Regelung schrieb und nun die größte Zuversicht hatte, oft bei ihnen zu sein. Fast so oft sogar, wie es seinen Wünschen entsprach.
Was bedeuten 9 Meilen für einen jungen Mann? Ein einstündiger Ritt. Er wird ständig herüberkommen.
Eine erfreuliche Angelegenheit wurde durch den Umzug sofort zur Gewissheit. Der Ball in der Krone. Er war auch vorher nie ganz aus den Gesprächen verschwunden, aber man hielt es für zu früh, einen endgültigen Tag festzusetzen. Jetzt allerdings würde er ganz bestimmt stattfinden. Nur noch Vertröstungen auf morgen lagen zwischen den jungen Leuten von Highbury und ihrem Glück. Geschah kein Unglück, das den Ball verhinderte. Der Tag kam näher, der Tag war da und nach einem Vormittag gespannter Erwartung kam Frank Churchill leibhaftig schon vor dem Dinner in Randalls an und alles war gerettet. Mr. Weston hatte Emma eindringlich gebeten, früher da zu sein, damit er ihr Urteil über das Arrangement der Räume in der Krone hören konnte, bevor die anderen kamen. Als sie ankam, sie hatte zuvor Harriet abgeholt, hatte Frank Churchill anscheinend bereits nach ihnen Ausschau gehalten. Sie wanderten alle zusammen durch die Räume, um zu sehen, ob alles so war, wie es sein sollte. Und innerhalb weniger Minuten gesellte sich die Ladung einer weiteren Kutsche zu ihnen. Und ihnen wiederum folgte unmittelbar noch eine Kutsche voll von Verwandten, die Mr. Weston mit derselben Eindringlichkeit gebeten hatte, zu demselben Zweck früher zu kommen. Emma merkte, dass ihr Geschmack nicht der einzige war, den Mr. Weston konsultierte, und sagte sich, dass es auf der Wertskala der Eitelkeit nicht allzu viel zählte, die vertraute und intime Freundin eines Mannes zu sein, der so viele vertraute und intime Freundinnen hatte.
Allgemeine Freundlichkeit, nicht allgemeine Freundschaft, macht einen Mann zu dem, was er sein sollte.
Sie konnte sich einen solchen Mann vorstellen. Emma erfuhr, dass es nicht Mr. Westons Schuld war, wenn der geheime Staatsrat nicht noch größer war. Die Westons hatten unterwegs bei Mrs. Bates Haustür angehalten, um ihnen ihre Kutsche anzubieten. Aber die Eltons hatten sich schon anerboten, Tante und Nichte mitzunehmen. Frank war mit Unterbrechungen an Emmas Seite. Er verriet eine Rastlosigkeit, die auf innere Gespanntheit deutete. Er sah sich unruhig um, ging zur Tür, horchte auf die Geräusche weiterer Kutschen.
Ich nehme an, sie wird bald hier sein. Ich bin sehr gespannt, Mrs. Elton kennenzulernen. Ich habe so viel von ihr gehört. Es kann ja nicht mehr lange dauern, bis sie kommt.
Irgendjemand sprach von Regen. Man hörte eine Kutsche. Er ging sofort zur Tür.
Ich werde dafür sorgen, dass Regenschirme da sind. Vater, wir dürfen Miss Bates gegenüber nicht unaufmerksam sein.
Warum ist er so unruhig? Hoffentlich nicht wegen mir.
Ich bitte Sie.
Mr. und Mrs. Elton erschienen zuerst gemeinsam mit Mr. Weston.
Ihr Sohn ist ein wohlerzogener junger Mann. Ich bitte Sie, Mr. Weston. Ich habe Ihnen ganz offen gesagt, ich würde mir meine eigene Meinung bilden. Und ich freue mich, sagen zu können, wie sehr ich mit ihm zufrieden bin. Sie dürfen mir glauben, ich schmeichle nie. Er ist wirklich ein gut aussehender junger Mann und seine Umgangsformen sind genau das, was ich schätze und billige. So ganz der Gentleman, ohne die geringste Eitelkeit und Geckenhaftigkeit.
So liebenswürdig von wissen, Ihnen, ich kann
Gecken nicht ausstehen. Mir graut vor.
Mir macht es gar nichts aus, ganz dicke Schuhe. Und Jane behauptet, also ich muss schon sagen, nicht wahr, das nenne ich eine Pracht.
Von Frank Churchill begleitet, hatten auch Miss Bates und Miss Fairfax den Saal betreten.
Ich ahnte ja nicht. Und solch herrliche Beleuchtung. Jane, sieh nur, hast du schon jemals... Oh, Mr. Weston, Sie müssen wirklich Aladins Wunderlampe besitzen. Meine liebe Mrs. Elton, die Kutsche so bequem. Oh, und bei Ihnen müssen wir uns auch bedanken, Mrs. Weston. Mrs. Elton hat freundlicherweise eine Nachricht geschickt. Sonst hätten wir gewiss und zwei solche Angebote an einem Tag. Wo findet man solche Nachbarn? Meine liebe Jane, hast du dir auch keine nassen Füße geholt? Es waren nur ein paar Tropfen und ich bin immer so ängstlich. Aber Mr. Frank Churchill war so außerordentlich und da war eine Matte zum Drauftreten. Seine Höflichkeit unvergesslich. Och, Mr. Frank Churchill, was ich Ihnen noch erzählen wollte. Die Brille meiner Mutter ist wie neu. Der Bügel sitzt wie angegossen. Meine Mutter spricht so oft von ihrer Liebenswürdigkeit, nicht wahr, Jane? Sprechen wir nicht oft von Mr. Frank Churchill? Oh, da ist Miss Woodhouse. Meine liebe Miss Woodhouse, wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Ich bedanke mich sehr gut. Dies ist ein Abend wie im Märchenland. Man soll keine Komplimente machen, nicht wahr? Das wäre unhöflich. Aber ich muss schon sagen, Miss Woodhouse, Sie sehen wirklich... Wie gefällt Ihnen Janes Frisur? Sie können es beurteilen. Ganz Ihr eigenes Werk. Ganz wundervoll, wie sie sich frisiert, nicht wahr? Kein Londoner Friseur. Dr. Hughes, wie ich sehe. Und Mrs. Hughes. Ich muss ein Wort mit Dr. und Mrs. Hughes sprechen. Wie geht's? Sehr gut, ich bedanke mich.
Niemand verschwendet im Allgemeinen weniger Gedanken an Kleidung als ich, meine liebe Jane. Aber bei solcher Gelegenheit, wenn alle Augen so sehr auf mich gerichtet sind und als Kompliment für die Westons, die diesen Ball ja ohne Frage vor allem mir zu Ehren geben, möchte ich hinter den anderen doch nicht zurückstehen. Und ich sehe im ganzen Saal fast gar keine Perlen, außer meinen. Und Frank Churchill ist also ein erstklassiger Tänzer, wie ich höre. Wir werden ja sehen, wie wir zusammenpassen. Ein wohlerzogener junger Mann, dieser Frank Churchill. Mir gefällt er ausgezeichnet.
Kein Kaffee. Nein, danke. Nicht für mich. Ich trinke keinen Kaffee.
So, da hat mein Gatte uns also zu guter Letzt entdeckt in unserer Zurückgezogenheit. Wie?
Miss Fairfax, meine Liebe...
Gerade eben sagte ich zu Jane, dass du sicher schon ungeduldig auf ein Lebenszeichen von uns wartest.
Ja.
Jane, wie vertraulich das klingt. Aber Miss Fairfax hat anscheinend nichts dagegen.
Wie gefällt Ihnen, Mrs. Elton?
Ganz und gar nicht.
Sie sind undankbar.
Undankbar?
Wie meinen Sie das? Nein, sagen Sie es nicht. Ich will nicht wissen, wie Sie das meinen. Wo ist mein Vater? Wann fangen wir an zu tanzen?
Och, da ist er schon. Alles gut.
Ganz schlau werde ich aus ihm nicht. Er ist in einer sonderbaren Stimmung.
Liebste Emma, ich befinde mich in einer schrecklichen Verlegenheit.
Anne ist eben eingefallen, dass es sich gehört, Mrs. Elton zu bitten, den Ball zu eröffnen. Das darf sie als Jungvermählte von uns erwarten.
Und das vereitelt natürlich unseren Plan, dich damit auszuzeichnen, liebe Emma. Du wirst so enttäuscht sein.
Und sie erwartet sicher, dass Frank sie auffordert.
Nein, Vater, auf keinen Fall. Ich bin schon vergeben.
Ich finde, mein Lieber, du selbst solltest als der Gastgeber mit Mrs. Elton den Tanz eröffnen.
Und so führten Mr. Weston und Mrs. Elton die Paare an. Mr. Frank Churchill und Miss Woodhouse folgten. Emma musste sich damit zufrieden geben, hinter Mrs. Elton zurückzustehen, obwohl sie immer den Eindruck gehabt hatte, der Ball werde besonders für sie veranstaltet.
Diese schöne Aussicht hätte fast ausgereicht, mich zum Heiraten zu bekehren.
Aber Emma lächelte, trotz dieser kleinen Kränkung vor Freude. War froh zu sehen, wie lang die Reihe von Paaren wurde, die sich anschlossen, und überzeugt, dass sie viele Stunden ungetrübten Vergnügens vor sich hatte. Sie war nur darüber beunruhigt, dass Mr. Knightley nicht tanzte. Da stand er, bei den Zuschauern, wo er gar nicht hingehörte. So jung wie er aussah, gehörte er zu den Tänzern und sollte sich nicht zu den Ehemännern, Vätern und Kartenspielern zählen. Immer wenn sich ihre Blicke trafen, zwang sie ihn zu einem Lächeln. Aber meistens sah er finster drein.
Wenn er nur mehr für Bälle übrig hätte. Und wenn er Frank Churchill etwas mehr schätzen könnte.
Er beobachtete sie anscheinend oft. Sie brauchte sich nicht einzubilden, dass er ihr Tanzen bewunderte. Aber wenn er gerade ihr Benehmen kritisierte, dann hatte sie nichts zu befürchten. Sie und ihr Partner flirteten keineswegs. Sie machten eher den Eindruck von fröhlichen, vertrauten Freunden als von Verliebten. Der Ball verlief angenehm. Alle waren anscheinend glücklich. Allein Harriet war nicht aufgefordert worden. Als einzige junge Dame war sie sitzen geblieben. Und dabei war bisher das Verhältnis von Damen und Herren so ausgeglichen gewesen, dass Emma sich fragte, wie Harriet allein übrig bleiben konnte. Aber ihre Verwunderung schwand, als sie Mr. Elton herumstolzieren sah. Er vermied es nicht einmal, manchmal unmittelbar vor Miss Smith zu stehen oder sich mit jemandem in ihrer unmittelbaren Nähe zu unterhalten, wobei er mit seiner Frau lächelnd schadenfrohe Blicke austauschte. Emma sah es genau. Sie war empört. Doch nie war sie so überrascht, selten so beglückt gewesen wie im nächsten Augenblick. Denn sie sah, wie Mr. Knightley Harriet auf die Tanzfläche führte. Gern hätte sie ihm sofort gedankt. Und obwohl er für Worte zu weit entfernt war, sagten ihm ihre Augen alles, sobald ihre Blicke sich wieder trafen. Sein Tanzen war genau, wie sie vermutet hatte.
Ausgezeichnet.
Fast hätte man Harriet um ihr Glück beneiden können, wenn sie nicht vorher gedemütigt worden wäre. Harriet schwebte förmlich durch die Reihe und hörte gar nicht auf zu lächeln.
Knightley hat sich der armen kleinen Miss Smith erbarmt. Sehr gutmütig, ich bitte Sie.
Der Imbiss wurde angekündigt und die Menge machte sich auf den Weg.
Jane, Jane, meine liebe Jane, wo bist du? Hier ist deine Stola. Mrs. Weston bittet dich, sie umzutun. Sie sagt, sie hat Angst, es zieht vielleicht im Gang. Dabei ist alles getan worden. Eine Tür extra zugenagelt, überall Vorhänge gegen den Zug. Doch, meine liebe Jane, das musst du. Mr. Churchill, oh, Sie sind so liebenswürdig. Wie gut Sie die Stola umgelegt haben. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Also ist das nicht eine Pracht? Ich bin ganz hingerissen. Wer hätte so etwas? Diese Eleganz, diese Fülle. Ich bin überwältigt. Also, wo wollen wir sitzen? Wo wollen wir sitzen? Hauptsache, Jane bekommt keinen Besuch.
Emma hatte während des Essens keine Möglichkeit, mit Mr. Knightley zu sprechen. Aber als sie dann wieder im Ballsaal waren, fanden sie die Gelegenheit.
Er wollte nicht nur Harriet treffen. Emma, warum sind sie deine Feinde? Gib es zu, Emma. Du wolltest ihn mit Harriet verheiraten.
Ich gebe zu, dass ich mich in Mr. Elton getäuscht habe. Er hat Züge von Erbärmlichkeit. Sie haben es erkannt. Ich nicht. Und ich war fest davon überzeugt, dass er in Harriet verliebt war. Es war eine ganze Kette von unglückseligen Fehlern.
Und als Belohnung für deine Offenheit will ich dir die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass du für ihn eine bessere Wahl getroffen hast als er selbst. Harriet Smith hat einige vortreffliche Eigenschaften, die Mrs. Elton völlig fehlen. Ein unaffektiertes, schlichtes, ungekünsteltes junges Mädchen. Jeder Mann von Verstand und Geschmack muss sie einer Frau wie Mrs. Elton unendlich vorziehen. Ich konnte mit Harriet über mehr Dinge sprechen, als ich erwartet hatte.
Bitte lassen Sie uns weiter tanzen. Kommen Sie, Miss Woodhouse, Miss Otway, Miss Fairfax. Wo stecken Sie denn alle? Kommen Sie, Emma, gehen Sie den Damen mit gutem Beispiel voran. Nicht so träge, nicht so müde.
Ich bin bereit, wenn jemand mich auffordert.
Mit wem tanzt du denn?
Mit Ihnen, wenn Sie mich darum bitten.
Soll ich?
Natürlich. Sie haben mir gezeigt, dass Sie tanzen können. Und wenn wir auch Schwager und Schwägerin sind, heißt das ja nicht, dass es sich nicht gehört.
Schwager und Schwägerin.
Emma. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen. Vierter Teil. Es sprachen Erzählerin Katja Riemann, Emma Woodhouse, Laura Balzer, Mr. George Knightley, Michael Rotschopf, Mr. Woodhouse, Gerd Warmeling, Harriet Smith, Leonie Reiner, Frank Churchill, Raphael Stachowiak, Jane Fairfax, Marina Frenk, Mrs. Weston, Melika Forutan, Mr. Weston, Wolfram Koch, Mrs. Elton, Annika Baumann, John Knightley, Werner Wölbern, Miss Bates, Almut Henkel, Mrs. Bates, Ursula Illert, Cello, Eva Böcker, Klavier, Maria Ollikainen, Bassklarinette, Michael Riesler. Besetzung, Leon Hase, Dramaturgie, Cordula Huth. Musikaufnahmen, Alexander Kolb und Udo Wüstendörfer. Ton und Technik, Josuel Teegarten, Melanie Inden und Christian Bader. Regieassistenz, Hertha Steinmetz und Jonas Kühlberg. Komposition, Michael Riesler. Hörspielbearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Produktion, Hessischer Rundfunk mit Radio Bremen und dem Hörverlag 2021.